Radio 1, nur für Erwachsene.
Das Jahr ist ja fast vorbei, auf allen Kanälen laufen Rückblicke, dass es nur so eine Art hat, also im Fernsehen. Wir haben uns gedacht, wir laden uns einfach Leute ein, um sie zu fragen, wieso für sie ihr ganz personengebundenes 2021 war. Bei unserem Gast jetzt muss man eigentlich nur bei Instagram nachgucken und dann sieht man, dass da unglaublich viel los war. Das müssen wir jetzt alles mal nicht chronologisch abarbeiten, aber zumindest mal so ein bisschen gucken, was da alles passiert ist. Wir haben ihn eingeladen. Lars Eidinger ist da. Hallo Lars.
Ja, hallo Marian, ich freue mich.
Ich freue mich auch. Wir freuen uns alle. Wenn du jetzt.
Wir kennen uns ja auch ganz
gut. Wir kennen uns. Ne? Und das Verrückte ist ja, wir haben uns aber, ich weiß nicht, vor 4 Jahren zuletzt gesehen, auch bei Radio 1 auf dem Dach.
Stimmt. So.
Und ich hatte immer das Gefühl, wir kennen uns aber sehr gut, weil ich dir bei Instagram natürlich auch mal zugucke und sehe, wo du bist, was du tust. Also sicher nicht alles, aber sehr viel. Und deswegen denke ich, ich weiß total Bescheid über dich, was natürlich nicht wahr ist. Aber
nee, aber ich glaube, wir haben auch mittlerweile viele gemeinsame Freunde.
Ja, das stimmt.
Und wir haben deinen Bruder, der uns verbindet.
Das ist auch wahr, ja, das stimmt. Aber wenn wir jetzt mal bei dir bleiben, 2021, also wenn du jetzt sagst, ein Jahr vorbei, ist das schnell, war das so und schon vorbei oder ist das so langsam vergangen für dich?
Ich habe in dem Jahr 2021 sehr viel gemacht. Also ich habe eher das Gefühl, es könnten auch 2 Jahre gewesen sein. Also es war sehr dicht, also eine hohe Erlebnisdichte. Also wenn ich dann manchmal denke, was ich am Anfang des Jahres gemacht habe, ich habe am Anfang des Jahres eine Serie gemacht, Faking Hitler. Da war ich 2 Monate in Köln und Hamburg. Das kommt mir jetzt so ewig weit her vor. Und ich weiß noch, ich habe dann, während wir gedreht haben, den Text gelernt für den Jedermann. Dann kam der Jedermann in Salzburg. Dann wusste ich, dass ich im direkten Anschluss von Salzburg nach Cleveland fahre, wo ich einen Film gedreht habe mit Noah Baumbach. Eine Verfilmung eines Romans von Don DeLillo, White Noise, mit Adam Driver und Greta Gerwig in den Hauptrollen. Dann bin ich von da aus nach Paris gefahren und habe eine Serie, eine HBO-Serie, mit Olivier Assayas gedreht. Und das war mein Jahr 2021. Und das war schon viel. Und vor allem waren es auch alles Projekte. Vor allem natürlich der Film mit Noah Baumbach. Ich habe schon das Gefühl, es sind Projekte, die das Potenzial haben, mein Leben nochmal in eine völlig andere Richtung zu treiben.
Als jemand, der dann eben auch woanders große Filme macht?
Ja. Also es klingt immer so doof, ne? Aber man wird so oft gefragt, so und also als Schauspieler, und treibt es sie nach Hollywood oder, und das war jetzt so eine Situation und zu der bin ich eigentlich genauso gekommen, wie ich es mir immer vorgestellt habe, im Grunde fast wie die Jungfrau zum Kinde, also ich habe dafür nichts getan und plötzlich kam diese Anfrage und das war dann fast so, wie man sich es manchmal in schlechten Filmen vorstellt, so Hollywood ruft an und man geht nicht ran oder man sagt, man hat keine Zeit, weil da gab es die Zeitanfrage und meine Agentur hat erstmal gesagt, ja, eigentlich in dem Zeitraum spielt er eigentlich Theater in Salzburg, da kann der gar nicht. Und dann war es Noah Baumbach, der dann so insistiert hat und gesagt hat, er kann doch wenigstens so ein Self-Tape schicken und das habe ich dann getan und wirklich eine Woche später oder wenige Tage später kam dann sozusagen die Anfrage, mit mir zu zoomen und dann saß er da in seinem Kaminzimmer, in seinem Apartment in Manhattan und über Zoom haben wir dann gesprochen und danach hat er mir im Grunde die Rolle angeboten und dann schalteten sich schon die Produzenten dazu und haben gesagt, ja, wie sieht's denn aus mit Vorstellung oder mit Kollision mit anderen Projekten und dann haben wir uns geeinigt und dann ist es passiert.
Ist das sowas, wo du gesagt hast, das hätte ich mir nicht träumen lassen, dass das passiert oder ist das etwas, was du dir durchaus hättest träumen lassen?
Na, ich habe eigentlich immer davon geträumt, auf jeden Fall. Ich hätte vielleicht nicht damit gerechnet, dass sich der Traum verwirklicht oder dass es eine Chance ist, die ich wirklich kriege, weil man hat als Schauspieler in Deutschland auch so viel frustrierende, niederschmetternde Erlebnisse von Castings, die irgendwie total anonym sind oder da steht dann irgendwie der Castingdirektor vor dir und spielt mit dir die Szene oder spricht die an und du kommst dir so doof vor und dann hörst du nie wieder was davon und dann denkt man irgendwann so, warum gehe ich da eigentlich hin oder es klappt doch sowieso nie. Und in dem Fall, ich habe natürlich gefragt, wie seid ihr jetzt eigentlich auf mich gekommen, ja. Und es war so, dass mich Greta Gerwig tatsächlich in Berlin als Hamlet gesehen hat. Und andere Freunde von Noah Baumbach, also Greta Gerwig und Noah Baumbach, sind ein Paar und haben auch ein gemeinsames Kind. Und Noah Baumbach hatte Freunde in New York, die mich am BAM, Brooklyn Academy of Music, als Richard gesehen haben. Und das war was, was ihn für mich interessiert hat. Und so kam es. Und es sind dann wirklich so, es sind ja wirklich Zufälle, ja. Also ja, dann habe ich, also ich meine, ich will jetzt nicht angeben, aber du hast mich ja gefragt, was alles in dem Jahr war. Und was ich zum Beispiel unterschlagen habe schon, war, wir haben sogar noch Babylon Berlin gedreht, die nächste Staffel. Und ich war natürlich auch konstant in der Vorbereitung auf meine Ausstellung, die jetzt angelaufen ist im November und die bis zum März geht in der Hamburger Kunsthalle, wo ich, weil du es gerade angesprochen hast mit den Fotos, wo ich meine Foto- und Videoarbeiten zeigen kann. Und das lief auch immer noch so parallel. Ich habe zum Beispiel in Cleveland ganz viel auch im Hotel gesessen und den Katalog aus der Distanz mit der Sandra Pissot, der Kuratorin der Alten Meister aus der Hamburger Kunsthalle, erstellt und ja, und die Ausstellung vorbereitet.
Also es hat sich unglaublich viel verändert, sagen wir mal so, in den letzten 2 Jahren, weil du jetzt gerade deine Arbeit als Künstler, als Fotograf erwähnst. Darüber reden wir vielleicht nochmal gleich ganz intensiv. Wir spielen eine Musik. Was würdest du gerne für eine Musik spielen jetzt?
Ich weiß gar nicht, jetzt habe ich die Chance, mir was zu wünschen und bin eigentlich völlig überfordert.
Ich habe vorhin gedacht, als ich bei Instagram geguckt habe, da sah ich Kunsthalle Hamburg, I'll Be Your Mirror.
Dort, der Stefan Marx, ja, und Stefan der arbeitet Marx mit Schriftbildern und der hat I'll Be Your Mirror, die Textzeile aus dem Velvet Underground Song, benutzt für eins seiner Bilder. Und das ist eigentlich so ein bisschen auch das zentrale Motiv geworden. Wollen wir das hören?
Das spielen wir jetzt einfach.
Oder? Ja, das ist immer gut.
Your mirror. I'll be your mirror.
I'll be your mirror, das war Velvet Underground und Nico und das, wir folgten da quasi einem Gedanken, denn Lars Eidinger ist bei uns und I'll be your mirror, Stefan Marx ist ein Künstler, der stellt aus in der Hamburger Kunsthalle und dort stellt eben auch Lars Eidinger aus seine Fotos. Bis wann sind die noch zu sehen?
Bis Ende März.
Bis Ende März. Also, wir haben jetzt Ende Dezember, also man kann sich noch sehr viel Zeit nehmen, dorthin zu gehen. Wir haben jetzt über dein Jahr als Schauspieler gesprochen. Du hattest unfassbar viel zu tun und neue Türen haben sich geöffnet und diese Fotografie, also das machst du jetzt auch schon eine ganze Weile und ich habe mich gefragt, würde es Instagram nicht geben, wärst du jemals auf die Idee gekommen, sowas zu machen? Also ich meine, da brauchtest du ja sonst ein Fotoapparat.
Ich dachte jetzt fast, die Frage ist umgekehrt, würde es Instagram ohne dich geben?
Würde es Instagram eigentlich ohne dich geben, Lars?
Wahrscheinlich nicht. Ach, ich habe da wirklich ein sehr ambivalentes Verhältnis. Also natürlich bin ich mir bewusst, dass ich hochgradig abhängig davon bin und ich fand es auch zu Beginn interessant, dass es wirklich was ist, was mir gehört im Grunde. Natürlich werde ich beeinflusst, aber ich darf die Entscheidung treffen, ich kann entscheiden, was ich da zeige und ich muss mich nicht irgendeinem Redakteur unterordnen, ich muss auch keine Galerie von mir überzeugen oder jemanden, der mir das Forum gibt, sondern es ist meins. So. Und das fand ich schon immer sehr besonders. Und auch gerade, wenn man das mit einem Kunstanspruch verfolgt, dann in dem Wissen, wie viele Leute sich das angucken. Es ist ja unverhältnismäßig mehr, als man jetzt beispielsweise Publikum an einem Tag in einem Museum oder in einer Galerie hat. Also dann weiß ich, an dem Tag haben sich 20.000 Leute mein Bild angeguckt oder meinen kurzen Film. Und das hat mich beeindruckt. Trotzdem fotografiere ich halt schon viel, viel länger, als dass ich jetzt sagen würde, meine Leidenschaft zur Fotografie ist über Instagram entstanden. Also das stimmt einfach nicht. Mein Schlüsselerlebnis mit Fotografie als Kunst oder mit einem Kunstanspruch hatte ich im Jahr 1999, 2000 mit einer Ausstellung, die ich im Städel-Museum in Frankfurt gesehen habe, wo eigentlich eine Retrospektive über Fotografie war. Also das fing an mit Walker Evans, so einem der ersten, ich will jetzt nicht sagen Street-Fotografen, weil ich den Begriff im Grunde gar nicht mag, weil er so trendig ist oder so trendy ist. Also jemand, der unbeobachtet Leute in der U-Bahn fotografiert hat. Es ging über William Eggleston und das letzte Bild, weiß ich noch, war der Teusser Astor von Andreas Gursky. Und da fühlte ich mich plötzlich so bestätigt, weil ich mich für ähnliche Motive oder Sujets interessiert habe und das dann da so wiedergefunden habe. Und das hängt dann im Museum. Ich denke, okay, das interessiert auch andere Leute außer mir. Und das ist so das Erste, woran ich mich erinnere. Aber in dem Buch zum Beispiel, was ich im Jahr 2020 bei Hatje Kanz veröffentlicht habe, in dem Fotobuch, ist auf der ersten Seite ein Bild von meinem Goldhamster, den ich auf dem Couchtisch meiner Eltern fotografiert habe, und da war ich 6. Das war mir irgendwie wichtig, weil ich finde, selbst das Bild hat in gewisser Weise einen Kunstanspruch, weil den habe ich da so drapiert und wollte den festhalten. Und es ist auch kein Schnappschuss, sondern es ist schon auch irgendwie kunstvoll arrangiert. Und also ich war schon immer ein großer Fan von Fotografie.
Ja, aber weil du diese Street-Fotografie erwähnst, dass das jetzt so ein Hip-Begriff ist, früher war das ein eigenes Genre, ne? Also diese ganzen Fotografen auch von Magnum und so weiter, und das ist ja jetzt gar nicht mehr möglich. Also diese Art von Fotografie, ungestraft durch die Straßen zu gehen und Menschen zu fotografieren, unbeobachtet.
Ja, ohne mich jetzt da zu weit aus dem Fenster zu lehnen, weil ich es nicht zu 100%ig abgesichert habe, die Information, oder recherchiert habe, aber ich bin eine sehr gute Freundin, die Franziska Stünkel, mit der ich den Film Nahschuss gemacht habe, ist Fotografin, und die hat mir gesagt, wenn man einen Kunstanspruch hat, darf man Menschen, auch fremde Menschen, fotografieren. Mhm. Einfach. Und der Grund scheint mir total nachvollziehbar und triftig zu sein. Wenn man es nicht dürfte, würde es in 30, 50 Jahren keine Zeitdokumente geben. Es muss Leute geben, die das festhalten.
Ja.
Und das war ja die verblüffende Erkenntnis in der Gegenüberstellung meiner Fotografie mit den alten Meistern in der Hamburger Kunsthalle, initiiert von Sandra Pessot, der Kuratorin, zu sagen, die haben sich auch Alltagsmotive ausgesucht. Also die haben auch Menschen unbeobachtet dargestellt und in alltäglichen Situationen, oft auch in prekären Situationen, aber keine Porträts von Leuten, die in dem Bewusstsein dargestellt werden, dass sie dargestellt werden. Mhm. Und das fand ich interessant, dass es sozusagen da auch darum geht, Zeitgeschichte festzuhalten oder zu dokumentieren. Und dass man da auch schon eine gewisse Grenze überschritten hat, was vielleicht ein Persönlichkeitsrecht angeht oder eine Intimität.
Peter Paul Rubens würde, glaube ich, jetzt solche Shitstorms bekommen und wahrscheinlich noch so einige andere. Dein Künstlerdasein eben auch als Fotograf, als bildender Künstler, wenn man so will, dass das jetzt so eine Präsenz auch hat, also beziehungsweise so gleichwertig neben deinem Schauspielerdasein steht, verändert das auch dein Selbstverständnis als Künstler? Also dass du sagst, okay, bin ich als Schauspieler und das bin ich als Künstler, oder ist das egal? Oder ist die Frage einfach völlig bescheuert?
Ich verstehe die Frage. Nee, im Moment ist es aber tatsächlich eher so, dass ich das so genießen kann, ja, und dass ich merke, es macht mir alles so viel Spaß und ich kann da meine Leidenschaft ausleben. Und das andere ist eher was, wo ich vielleicht am Anfang konfrontiert war, dass die Leute gesagt haben, wie, der macht jetzt auch Fotos oder sowieso und reicht auch, wenn der Schauspieler ist. Und das habe ich in gewisser Weise das Gefühl, das habe ich überwunden. So, da redet man jetzt gar nicht mehr drüber, auch weil man, glaube ich, dann selber merkt, wie absurd es ist, in diesen Kategorien zu denken, weil keiner sollte sich, finde ich, über seinen Beruf definieren. Ich bin einfach nicht der Schauspieler. Also das kann ich nachvollziehen, warum man das von außen tut, aber ich bin ja nicht als der Schauspieler geboren. Ich habe das irgendwann gemacht und jetzt bringt man mich damit in Verbindung. Aber dadurch auszuschließen, dass man nicht noch völlig andere Interessen hat, denen man nachgehen will, das finde ich einfach schade. Es gibt auch tatsächlich immer so Leute, die dann damit argumentieren, ich schnapp dann den anderen sozusagen ihren Job weg. So, Ich glaube da nicht so richtig dran. Ich glaube tatsächlich eher, wenn man es schafft, die Leute für Fotografie zu interessieren, dann profitieren die anderen davon. Also das hat mich schon immer auch gestört im Zusammenhang mit Theater zum Beispiel. Wir sind ja keine Fußballmannschaften, die gegeneinander spielen, ja, sondern ich glaube, in Berlin ist es eine totale Qualität, dass man so viele starke Häuser nebeneinander hat. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der eine sagt, ich war jetzt schon im BE, jetzt gehe ich nicht mehr in die Schaubühne oder ins DT, sondern wenn jemand Gefallen am Theater findet, dann guckt er sich alles an, was in der Stadt läuft.
Mhm. Ich habe noch eine letzte Frage, Lars, weil ich habe, als ich mich vorbereitet habe, geguckt, was du am 1. Januar letzten Jahres gepostet hast. Weißt du das noch?
Am 1. Januar?
Du hast eine Mitteilung über dein Handy verschickt und da steht: Happy New Year, hoffe ihr hatet alle einen tollen Start ins neue Jahr. Viel Hass. Genau. Ich habe erst gesagt, es ist ein Schreibfehler. Ne?
Es ist ein Schreibfehler.
Ja, es ist ein Schreibfehler.
Also der ist der Person unterlaufen.
Der ist der Person. Ach so.
Ja, ja.
Ach, das ist gar nicht dir unterlaufen.
Nein, die Person hat dann auch selbst, als ich es dann gerepostet habe, sich bedankt, dass ich es nochmal verbreitet habe dabei und ist immer noch nicht darauf gekommen, dass ich es gerepostet habe wegen dem Schreibfehler. Ich fand es halt lustig.
Ich dachte, das wäre...
Nein, es ist der Person tatsächlich passiert.
Ah, okay, gut.
Aber es ist ein guter Jahresanfang.
Sehr guter Jahresanfang, genau. Dann bin ich gespannt, was dein erster Post im nächsten Jahr sein wird. 22, es war schön, dich da zu haben, Lars. Wir wünschen dir ein wundervolles neues Jahr.
Ja, danke für die Einladung.
Tschüss.